Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal einen Alpha-Kurs mitgemacht hat. Bei dem Alpha-Kurs gibt es eine Lektion, ein Abendthema, da geht es um die Bibel. Und Nicky Gamble, der diesen Alpha-Kurs vor vielen, vielen Jahren entwickelt hat, der immer weiterentwickelt worden ist, hat ein interessantes Argument gebracht, was mich wirklich beschäftigt hat damals und wo ich gedacht habe, er hat wirklich recht. Und er sagt, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen sagen, ja, Jesus, als der auf dieser Erde gelebt hat, der kannte ja das Alte Testament. Und weil er das Alte Testament kannte, wusste er ja auch ganz genau, was er machen musste, damit er die Voraussagen aus dem Alten Testament erfüllen würde. Und da kann man zum Beispiel sich diese Frage von Johannes dem Täufer ansehen, der ihn fragt, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir noch auf jemand anderen warten? Und da antwortet Jesus, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. So steht es in Matthäus 11. Und wenn man jetzt sich das ansieht, im Alten Testament werden genau diese Stellen aufgezählt, um deutlich zu machen, so wird der Messias sein, zum Beispiel in Jesaja 26 und 29, da steht, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen, zu der Zeit werden die Tauben hören, das Wort des Buches, die Augen der Blinden werden aus Dunkelheit und Finsternis sehen und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Und dann kommt die Argumentation und dann wird gesagt, ja, Jesus kannte ja diese Stellen, also hat er das mal ebenso gemacht. Mal ganz abgesehen davon, ich glaube, niemand von denen, der sowas behauptet, wäre in der Lage, auch nur einen einzigen von diesen Sachen zu tun. Das mal so ganz abgesehen davon. Aber der Nicky Gamble sagt, es ist eigentlich sogar noch deutlicher. Und er sagt, jetzt stellt euch den kleinen Jesus vor, der jetzt anfängt zu lesen und zu schreiben, der sich mit den Heiligen Schriften auseinandersetzt. Und dann liest er da, und du Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir der kommen. Ups, zu spät. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus lesen konnte, war er längst geboren. Und es war bekannt, wo er geboren worden ist. Also das konnte er zum Beispiel nicht im Nachhinein erfüllen, aber es hat trotzdem gepasst. Und das ist genau der Punkt, um den es mir so ein bisschen geht heute. Der Predigttext für heute aus dem 2. Korintherbrief bezieht sich darauf, dass Jesus derjenige ist, der die alttestamentlichen Prophezeiungen in seiner Person erfüllt. Das ist die Aussage, um die es geht, auch um die es mir heute geht. Ich lese dazu aus 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22. So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst und Silvanus und Timotheus, der hat ja nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken möchte. Soweit der Text für diesen 4. Advent, der auch in den evangelischen Kirchen entsprechend gepredigt werden dürfte. Das Erste ist das, was ich eben schon gesagt habe, Zitat aus dem Text. In Jesus ist das Ja Gottes Wirklichkeit geworden. Oder hat sich das, was Gott angekündigt hat, im Alten Testament erfüllt? Das ist zunächst mal eine Aussage, die für uns selbst etwas mit der Glaubwürdigkeit Gottes zu tun hat, mit der Glaubwürdigkeit der Bibel zu tun hat oder von dem, womit wir uns eigentlich überhaupt beschäftigen. Für die Leute damals bedeutete das, das Volk Gottes, ob sie jetzt glaubten oder nicht, ob sie damit rechneten, dass Gott noch in irgendeiner Art und Weise da sein würde, sie warteten alle darauf, dass endlich jemand kommt, der es schafft, das Volk wieder zu vereinen und die Leute, die wehrfähigen Männer in Israel dazu zu kriegen, dass sie es schaffen, die Römer endlich aus dem Land rauszuschmeißen. Das war die Haupterwartung, die zu der Zeit Jesus im Land da war. Immer und immer wieder in verschiedenen Varianten so entsprechend weiter erzählt worden. Wenn wir heute darauf zurückblicken, müssen wir sagen, Gott hat Wort gehalten. Selbst bei dem, wo Jesus noch nicht so direkt die Antwort geben wollte. Er hatte nicht das erste Ziel, die Römer loszuwerden, sondern ihm ging es um viel, viel wichtigere Sachen. Sondern ihm ging es darum, dass er, der Immanuel, also der Gott mit uns, dass der in diese Welt kommen, dass der als Retter geboren werden würde. Und das ist ja so eine Sache für sich, alleine dieser Begriff Gott mit uns. Wie oft habt ihr selbst, benutze euch als Beispiel, ihr könnt das nicht laut sagen, aber für euch selbst überprüfen. Wie oft ist in euch selbst diese Frage da gewesen, können wir uns wirklich auf diesen Gott verlassen? Oder ist er doch nur jemand, der so ganz weit weg ist und vielleicht mal irgendwann was angestoßen hat und hier und da mal so ein bisschen mitmischt, aber im Großen und Ganzen bin ich doch selber verantwortlich für das, was ich tue, was ich erlebe, was in meinem Leben passiert oder nicht? Dieses Denken kennen wir alle, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das für wahr halten oder nicht, aber das Denken kommt immer mal wieder hoch. Und so ging es auch für die Juden damals. Gott ist zwar gekommen, er hat diesen Immanuel, diesen Retter mitgebracht, er hat Jesus auf diese Welt kommen lassen. Gott hat Ja gesagt zu den Leuten, die in ihrem Chaos, in ihrer Finsternis in der damaligen Zeit lebten, gerade in der Zeit, als sie ihn am dringendsten brauchten. Aber, und jetzt kommt das ganz dicke Aber, ausgerechnet sein Volk hat ihn nicht angenommen. Und deswegen sagen sie bis heute, der Messias ist noch nicht gekommen. Der ist noch gar nicht da. Und wundern sich dann, dass das ganze Leben dieses Volkes eine ganz verrückte Geschichte ist. Auf der einen Seite sind sie Gottes Volk und Gott steht zu seinem Volk. Auf der anderen Seite lässt er sie machen und tun, was sie wollen. Und sie wundern sich, dass nichts wirklich klappt. Und sie geraten aus einem Elend in das nächste. Und auch wenn sich langsam aber sicher der Plan Gottes erfüllt und mehr von den Sachen, die noch offen waren, sich erfüllt haben, Israel ein Staat wieder an seiner alten Stelle hat, ist es einfach so, die Leute selbst haben in der Regel nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Genauso wie zu der Zeit, als Jesus lebte, ich mir das angucke am Palmsonntag, als Jesus nach Jerusalem einzieht, das letzte Mal so in dieser Form, da werden die Gewänder auf die Straße geworfen, die Palmzweige werden geschwungen und man ruft Hosianna dem, der da kommt im Namen des Herrn. Und nur 5 Tage später wird geschrien, kreuzige ihn. Nur 5 Tage später. Vermutlich von denselben Leuten. Es gibt zwar Leute, die behaupten, das kann nicht sein, aber ich glaube, das ist so. Dadurch hat sich einiges erfüllt, aber nur wenig war davon wirklich bekannt. Und deswegen hat Johannes das am Anfang seines Evangeliums so geschrieben. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und trotzdem sagt Gott immer noch Ja zu diesem Volk, die ihn abgelehnt haben, die ihn bis heute nicht angenommen haben, die immer noch tun und lassen, was sie wollen und sich wundern, dass alle Welt gegen sie ist. Gott ist immer noch der Gott, der zu ihnen steht. Er bestraft sie. Er beschenkt sie nicht mit dem Segen, den sie eigentlich hätten haben können, aber er verstößt sie nicht. Für uns heute sieht es ein klein wenig anders aus und trotzdem ist es dasselbe. Gott sagt sein Ja zu uns. So wie wir das in einem Lied singen. Gott sagt sein Ja zu uns. Gott öffnet uns die Tür, die wir niemals hätten öffnen können. Wir sind gar nicht in der Lage dazu. Und wenn ich jetzt nochmal wieder zurückgehe in die Zeit damals, als der Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, das ist schon so eine harte Sache. Wenn ich mir das vorstelle, ich wäre derjenige, der in Korinth damals die Gemeinde gegründet hätte und sehe dann 3 Jahre oder 4 Jahre, nachdem ich da weg bin, was für ein Chaos in dieser Gemeinde herrscht. Wo auf der einen Seite alle übernatürlichen Sachen vorkommen und man überall an allen Ecken und Kanten sehen kann, dass Gott da ist. Auf der anderen Seite die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Das, was da an ethischen Sachen läuft, mittlerweile schon in dieser ganz kurzen Zeit, das ist haarsträubend, für uns kaum nachvollziehbar. Und trotzdem typisch. Und in dieser Situation hinein, wo Paulus dieser Gemeinde in Korinth diesen Brief schreibt, diesen Abschnitt, den ich jetzt eben gelesen habe, auch da sehe ich, Gott sagt sein Ja auch zu diesen Menschen und er hilft. Solange sie offen sind darauf, solange wir auch heute in unserer Zeit offen dafür sind, dass wir uns von Gott beeinflussen lassen, dass wir auf ihn hören, dass wir bereit sind, uns von ihm verändern und beschenken zu lassen, so weit wird er das wirklich tun. Er wird uns zeigen, was dran ist. Er wird uns zeigen, was wichtig ist. Wenn wir Gott sein Ja zu uns sagen lassen und wir unser Ja zu Gott sagen, hat Gott uns die Zusage gegeben, dass er da ist, dass er uns versorgt, dass er uns unterstützt, selbst dann, wenn wir eigene Wege eingeschlagen haben. Sein Ja zu uns lässt uns nicht mal einfach so weglaufen. Und weil er so klar Ja zu uns sagt, ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass auch unser bedingungsloses Ja genauso wichtig ist und auch, dass wir das weitergeben. Dass wir eben Menschen, die glauben, Weihnachten hat etwas damit zu tun, dass die Sterne auf die Erde kommen und mit den Kindern reden, wie das mir in dieser Woche bei einem der Adventsfenster in Emmelshausen gegangen ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, schön, schnulzig, biblisch, beim besten Willen nicht. Aber solche Sachen passieren, weil die Menschen zwar Weihnachten feiern, aber nicht wissen, wie das, was Renate ins Fenster geschrieben hat, dass Advent oder das Weihnachten die Party für Jesus ist, seine Geburtstagsparty. Das wissen die Leute nicht mehr. Das ist das, was ich beobachte und wo ich einfach sehe, Leute, wo sind wir denn hier? Wir sind hier in einer der frommsten Gegenden Deutschlands, wo der Gottesdienstbesuch mit am höchsten ist in ganz Deutschland. Auch wenn die Zahlen drastisch in den Keller gegangen sind, ist es immer noch so. Und dann muss ich einfach sagen, Leute, wo habt ihr euren Hintergrund? Advent heißt, dass dieser Gott zu uns gekommen ist und dass er wiederkommt. Jesus wurde Mensch für die Menschen auch in unserer Zeit, Menschen, die heute da sind. Und deswegen ist es schon mal wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, was hat eigentlich der Glaube mit diesem dicken Buch der Bibel zu tun? Und ich möchte euch nur im Schnelldurchgang ein paar wenige Bibelstellen aufzählen. Ein paar davon hat Renate vorhin schon mal genommen. Aber einfach damit wir das so ein klein wenig sehen, wie das Ganze aussieht. Das fängt ganz am Anfang der Bibel schon an. In 1. Mose 3, Vers 15, direkt nach dem Sündenfall, sagt Gott den Menschen, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese Aussage, die Gott der Schlange macht. und macht damit deutlich, es wird auf Dauer eine Auseinandersetzung geben zwischen den Menschen und Satan, der versucht, diese Menschen immer wieder von Gott wegzukriegen und von ihm wegzubekommen. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo du ihn zwar tödlich verletzen wirst, aber er wird dir den Kopf zertreten. Das ist damals am Kreuz passiert. Oder etwas später, zur Zeit von Abraham, da wird in dem Segen für Abraham gesagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Und jetzt kommt das Besondere. Und durch deinen Nachkommen, also nicht durch deine im Plural, sondern durch deinen, da steht es der Singular, die Einzahl, durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Merkt ihr, was dahinter steckt? Der Abraham bekommt gesagt, weil du meiner Stimme gehorcht hast, wird daraus ein Segen entstehen, der bis ans Ende dieser Welt reicht. Und Abraham war auch nur ein Mensch. Er hat besondere Sachen erlebt, ja, und hat an manchen Entscheidungen wahrscheinlich sehr zu schleppen gehabt, aber er hat es geschafft, Gott treu zu bleiben und ihm zu vertrauen, auch wenn er es nicht mehr verstanden hat. Und trotzdem hat er auch seine eigenen Dummheiten gehabt. Oder am Ende vom 1. Mose, Kapitel 49, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der kommt, dem es gehört. Und ihm werden die Völker anhangen, also nicht nur die Nachkommen Israels, sondern die Völker der ganzen Welt. Oder Jesaja 7, das haben wir auch schon gehört und auch gesungen. Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und auf die Idee, Jesus Immanuel zu nennen, ist ja nicht Maria gekommen, sondern die Engel haben das entsprechend weitergegeben. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Oder noch weiter, Jesaja 11. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Es ist interessant, wenn man sich das Leben Jesu ansieht, wie wenig er genau das getan hat. Er hat immer nur die Versöhnungsbotschaft weitergegeben und deutlich gemacht, worum es geht. Aber schon der 12-jährige Jesus, als er im Tempel war, sagt bei diesen Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern dann hinterher, seinen Eltern. Ihr wisst doch, dass ich da zu sein habe, wo mein Vater ist. Warum sucht ihr mich? Schon interessant, wenn man das mal von der Seite sieht. Oder Sacharja 9 haben wir auch schon gesungen eben. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, einem Füllen der Eselin. Palmsonntag. Oder Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ich denke, jemand von uns, der den Körper Jesu am Kreuz gesehen hätte, hätte Mühe gehabt, da weiter hinzugucken. Wer sich diesen Film von Mel Gibson anguckt, der versucht, das mit seinen Möglichkeiten umzusetzen und filmisch darzustellen, und wer das schafft, diesen Film von vorne bis hinten hin zu sehen, dem wird in der Regel relativ schlecht bei der Geschichte. Also mir geht es wenigstens so, obwohl ich ihn mehrmals gesehen habe und mich nicht unbedingt darauf freue, den nochmal zu gucken. Weil es einfach so grausam ist, was Jesus erlebt hat. So, als ob er der schlimmste aller Menschen gewesen wäre, die hier gelebt haben. Jeder aber, der den, oder noch ein paar Kleinigkeiten. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand, bei Jesus passiert. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Oder du wirst nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehen. Da steht Ostern im Mittelpunkt. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Und dann kommt in diesem Zusammenhang etwas, was man ganz leicht übersieht, wenn man nicht darauf achtet. Nämlich, jeder, der diesen neuen Bund, den Jesus gestiftet hat, der durch den Heiligen Geist für alle Gläubigen umgesetzt wird, wenn ich mir das angucke, dass jeder, der Gottes Geist empfangen hat, der sein Kind geworden ist, auch erlebt, was sich daraus für uns ergibt. Der erlebt einfach mehr als das, was uns im Normalfall bewusst ist, obwohl es einfache Aussagen sind. In den letzten Versen steht drin, dass im Geist, den Jesus gesandt hat, wir schon die Anzahlung auf das ewige Leben haben. Das heißt, das ewige Leben, letztendlich dieser letzte Bereich, das, was einmal kommt, wenn Jesus uns zu sich geholt hat, wenn wir in seinem Reich auf der neuen Erde, im neuen Himmel leben werden, davon ist ein Teil schon in unserer heutigen Zeit umgesetzt. Und da geht es jetzt um uns. Da geht es um unsere Situation. Jesus kam nicht nur, um hier auf dieser Erde ewig zu leben. Das war nicht sein Ziel. Er kam, um uns zu retten, zu befreien von allem, was uns von seiner Liebe getrennt hat, was seine Liebe in unserem Leben behindert. Er hat alle Voraussetzungen für uns geschaffen, damit wir weiterkommen, damit wir klarkommen können. Und er hat diese Erde wieder verlassen und uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist prägt uns mit genau dem Wesen, was in der Person Jesu war. Er prägt uns mit dem göttlichen Wesen und mit der göttlichen Herrlichkeit. Deswegen ist die Bibel an der Stelle anders, als wir das häufig menschlich denken, wenn es um die Heiligen geht. Wir verstehen nur als Menschen schnell unter heilige Leute, die so viel besser sind als alle anderen, dass die so weit weg von den Leuten sind, wie es sie in Wirklichkeit überhaupt nie gegeben hat. Aber das Entscheidende ist nicht das, was ich an Besonderem tue oder an Negativem lasse, sondern das Entscheidende bei dem Begriff heilig ist, dass ich in Verbindung mit dem Heiligen lebe und dadurch heilig bin. Ich lebe in Verbindung mit Jesus und deswegen haben wir einen Teil dieser göttlichen Herrlichkeit in unserem Leben und wir sollen uns das nicht nur bewusst machen, sondern auch leben. Da geht es zuerst um diesen Begriff gesalbt, schon der erste Begriff, mit dem wir Mühe haben, weil es in unserem normalen Sprachgebrauch nicht mehr drin ist. Es geht dabei um ausgestattet sein, um berufen zu sein. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. So schreibt es Paulus der Gemeinde in Korinth. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Das heißt, der Heilige Geist, der begabt, der beruft, der befähigt, der einsetzt. Er sieht jeden von uns und er nimmt uns mit in dieses Tun Jesu hinein. Wir haben von der Ewigkeit die Anzahlung, den Heiligen Geist. Deswegen ist das möglich, genauso wie das bei Jesus in der Person möglich war. Und wir sind letztlich, so sagt es Jesus ja selbst, sein Leib, der auf dieser Erde unterwegs ist. Das heißt, Gott will und wird durch unser Leben, durch das, was wir tun, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit ihnen reden, wie wir ihnen helfen, wird deutlich, dieser Gott ist wirklich der Gott, der mit uns ist, der Immanuel. Oder aber wir sagen, nee, also so weit will ich jetzt doch nicht gehen. Das kann ich nicht. Natürlich können wir das nicht. Ist doch logisch, dass wir das nicht können. Aber warum sollten wir das können? Hier steht, der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit dazu. Nicht, dass wir das können. Das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich, der Heilige Geist versiegelt uns. Ich habe die Woche wieder ein Gespräch gehabt mit jemand, wo die Mutter ein ganz großes Problem damit hat und dass sie immer und immer und immer wieder daran zweifelt, eine ältere Dame, zweifelt daran, ob sie genug getan hat für Gott. Ob Gott sie wirklich in den Himmel nimmt. Ich kenne das als eine fast normale Situation, die ältere Leute, die im Glauben stehen, irgendwann mal durchmachen. Aber das ist relativ kurz im Normalfall. Und bei dieser Frau ist das ganz, ganz lange schon. Und immer wieder kommen diese Fragen hoch, habe ich genug getan? Und ich frage mich, wer hat diese arme Frau so massiv belastet mit einer völlig falschen Frage? Habe ich genug getan, würde ja bedeuten, dass ich dafür zuständig bin, zu klären, ob ich in den Himmel komme oder nicht. In meiner Bibel steht drin, dass es Gott ist, der das tut. Er hat uns berufen. Er hat uns begabt mit seinem Geist, gesalbt. Er hat uns versiegelt. Das ist das, worum es geht in diesem zweiten Begriff. Er hat das festgemacht und uns sein Siegel aufgedrückt, so wie das früher mit den Briefen passierte, wenn es um was Wichtiges ging. Da wurde das Siegel aufgedrückt, um deutlich zu machen, das gehört zu mir. Und so sind wir als Menschen, die wir mit Gott leben, versiegelt von ihm. Und Gott macht deutlich, du gehörst zu mir. Nicht, du musst jetzt sehen, dass du bei der Stange bleibst und dass du gut genug bist oder gut genug wirst oder genug tust oder was auch immer sich in unserem Gedankengut da immer wieder aufspielen kann, sondern Gott hat uns versiegelt. Er hat sein Ja zu uns gesagt. Und da, wo wir dieses Ja angenommen haben, wo wir seinen Geist angenommen haben, ist er derjenige, der uns deutlich macht, der uns in unserem menschlichen Geist auch deutlich macht, dass wir seine Kinder sind. Und das wünsche ich einfach jedem, dass er das nicht aus den Augen verliert. Nicht unser Tun ist entscheidend, sondern unser Ja. Genauso wie das Ja Gottes zu uns das Entscheidende war, damit wir überhaupt unser Leben mit ihm leben können. Und dieser Geist, so habe ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist letztlich die Anzahlung, der Anfang des Reiches Gottes in uns. Uns hat Gott seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Also das, was wir hier auf dieser Erde erleben können, ist nur der Anfang von dem, was noch kommt. Fällt uns schwer so zu denken, weil wir ja auch diese Stimmen hören und gehört haben, ja, das Christentum ist nur ein Vertrösten auf die Ewigkeit, weil da in Wirklichkeit nichts hintersteht. Aber das ist ja anders. Die Anzahlung ist da. Gott handelt hier und heute und er redet zu uns. Er macht uns klar, wer wir sind und was wir tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zu unseren Lebzeiten wirklich auch diese Gewissheit haben. Ich weiß, dass Gott mich angenommen hat. Nicht, weil ich es verdient habe, ganz und gar nicht. Niemand hat es verdient, sondern weil Gott Liebe ist, weil er es möchte, weil er möchte, dass wir zu ihm gehören. Und der Heilige Geist bestätigt das unserem menschlichen Geist. Er rüstet uns aus mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, mit der Frucht der Liebe, die in unserem Leben sichtbar wird, in Freude, Friede, Geduld, Gerechtigkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Einem Leben, das geprägt ist von diesem Wissen, ich habe in Gott genug und ich muss mich nicht über andere erheben oder was auch immer. Und wir sind geprägt von dieser Aussage, die Jesus seinen Jüngern macht, ihr werdet noch größere Dinge tun als die, die ihr bis jetzt erlebt habt. Und ganz ehrlich, um dahin zu kommen, dass wir das tun, was Jesus getan hat, ist für mich zumindest noch ein weiter Weg. Und dann sagt Jesus, ihr werdet Größeres tun, noch mehr. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber wenn ich das einfach mal so stehen lasse an mir bewusst mache, was es heißt, dass der Immanuel, der Gott mit uns in unserem Leben ist und uns gebraucht in dieser Zeit. Da, wo die Menschen Jesus genauso dringend brauchen wie damals, als Jesus auf dieser Erde war. Oder die 30 Jahre später, als der Paulus in Korinth verzweifelt versucht, diese Gemeinde bei der Stange zu halten und ihnen klarzumachen, was sie brauchen, damit sie sich nicht gegenseitig kaputt machen. Und dann geht er ja noch einen Schritt weiter, dass er sagt, das Ganze geht nicht nur für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit. Ihr seid mit Gott verbunden, in Ewigkeit, und er wird uns niemals loslassen. Er wird uns niemals alleine lassen. Er steht da für uns, er sagt sein Ja zu uns. Und deswegen ist es für mich wichtig, das auch deutlich zu machen, nicht nur damit wir uns gut fühlen, sondern damit wir verstehen, dass dieses Ja Gottes auch eine Aufgabe ist. Es gibt so viele Leute, die das nicht wissen. So viele Leute, die keine Ahnung davon haben, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, Gott in uns leben zu haben. Und die das so dringend brauchen. Die das so dringend brauchen. Und deswegen möchte Gott uns gebrauchen und sagt uns, guckt doch nur mal an, wer ihr jetzt schon seid. Macht euch das klar, macht euch das bewusst und versteht das. Gott hat euch mit seinem Geist gesalbt, versiegelt und er ist der Anzahlung dessen, was noch kommt und was noch weit über das hinausgehen wird, was wir jetzt haben. Er ist der, der da ist für uns. Und darauf können wir uns freuen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du unser Gott bist, dass du uns lieb hast, unsagbar lieb hast, dass du nicht möchtest, dass auch nur ein einziger Mensch, der auf dieser Erde lebt, sich von dir lossagt und ohne dich den Weg geht. Und doch gibt es so viele davon. Dass du möchtest, dass wir mit dir gemeinsam auch in diesem Bewusstsein leben, dass wir wissen, wer wir sind in dir. Menschen, die nicht nur Menschen sind, sondern in denen ein Teil deiner göttlichen Macht bereits drin ist, die uns deutlich macht, dass du uns befähigst, dass du uns ausstattest, dass du uns berufst, dass du uns versiegelt hast, dass du uns festhältst. Und uns an dir festhältst, sodass nichts und niemand uns von dir trennen kann. Und dass du uns mit deinem Geist auch immer wieder klar machst, was es wirklich bedeutet, dass wir jetzt schon einen Teil der Ewigkeit in dieser Welt haben. Und deswegen, genauso wie das bei dir war, für die Menschen, die in Not sind, die letzte Rettung sind, indem wir deinen Geist zu diesen Menschen bringen. Indem wir diesen Gott, der in uns ist, zu denen bringen, in denen er vielleicht noch nicht ist, die ihn aber auch brauchen, um ihnen die Augen zu öffnen, die Ohren zu öffnen, die lahmen Beine wieder zum Laufen zu bringen, Hoffnung zu geben und auch bei vielen, die zumindest geistlich noch wirklich tot sind, ihnen zu neuem Leben zu verhelfen. Danke dafür, dass du uns diese Möglichkeiten gibst und dass wir das erleben können, auch in unserem Alltag. Und wir bitten dich darum, dass wir das mehr erleben. Und in diesem Bewusstsein auch unsere Zeit nutzen, die wir haben, dass du ein Gott bist, der Großes tun will, auch jetzt noch in dieser schwierigen Zeit. Danke dafür. Amen.